SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wir erfahren es aus dem Radio, aus dem Internet, aus dem Fernsehen, wenn irgendwo auf der Welt eine Katastrophe geschieht. Ein Erdbeben, ein Großbrand, ein Tsunami. Und wir sind auch aus der Ferne erschreckt oder bewegt. Wie ist das dann wohl, wenn man so eine Meldung mitbekommt und weiß, okay, dann wartet dort jetzt Arbeit auf mich. Ich muss da jetzt hin. Ich sollte in 6 Stunden am Flughafen sein. So wie unser heutiger Studiogast vor ein paar Wochen nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Georgia Pfleiderer arbeitet hauptamtlich beim Technischen Hilfswerk, ist dort für Ausbildung zuständig, begleitet Auslandseinsätze als Media Officer, kann aber auch selbst bergen und was sonst zum Katastrophenmanagement gehört. Hallo Frau Pfleiderer.
Hallo Herr Lechler, grüße Sie.
Wie war das, als dieser Einsatzaufruf kam? Wussten Sie schon von der Explosion?
Ja, ich hatte das am Abend mitbekommen durch die Medien, habe das aber nicht wirklich auf mich bezogen, sondern bin ins Bett gegangen, bis ich dann einen Anruf bekam.
Wie fühlt man sich da? Haben Sie sofort entschieden, Sie fliegen mit? Oder was besagte der Anruf?
Der Anruf sagte, ich möge mich bitte auf den Weg machen, was ich auch getan habe. Ich bin angerufen worden um 3.30 Uhr morgens. Ich war gerade auf einer Dienstreise in einem Hotel und habe natürlich schleunigst meine Sachen gepackt, bin nach Bonn gefahren, wo ich lebe, und meine Einsatzausrüstung zusammengepackt. In so einem Moment geht einem natürlich durch den Kopf die Routine, die man vorhin schon geübt hat und durchgesprochen hat. Was muss ich tun, wenn ich so eine Alarmierung bekomme? Zunächst mal muss man sich sicher sein, dass man sich gesundheitlich und psychisch in der Lage fühlt, in so einen Einsatz zu gehen. Man muss ja davon ausgehen, dass es bis zu ungefähr 10 Tage dauern kann. Man muss mit dem Arbeitgeber abklären, ob das in Ordnung ist, vielleicht sogar nachts irgendjemanden anrufen. Und natürlich mit der Familie muss das ausgemacht sein, dass wenn so ein Anruf kommt, dass es dann auch schnell losgehen kann.
Wen haben Sie angerufen?
Ich habe meinen Chef angerufen. Mit dem habe ich allerdings schon vorher ausgemacht, dass ich eben in dieser Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland bin und dass ich jederzeit mit einem Anruf rechnen kann. Ich habe ihn tatsächlich nachts nicht erreicht, aber er wusste ja, dass wir in Einsatz gehen und dass ich dabei sein werde.
SWR 2 Tandem, heute mit Georgia Pfleiderer vom Technischen Hilfswerk. Da ist sie zuständig für die Ausbildung von ehrenamtlichen Helfern, aber seit 10 Jahren schon auch bei Auslandseinsätzen dabei. Vor ein paar Wochen eben erst in Beirut nach der Explosion am Hafen dort. Über 150 Tote, 6.000 Verletzte, Hunderttausende obdachlos, ein ganzes Stadtviertel demoliert wie nach einem Erdbeben. Was war denn da der Auftrag fürs THW, Frau Pfleiderer?
Unser Auftrag war, bei der Suche nach Überlebenden zu unterstützen. Die libanesische Regierung hatte ja um internationale Hilfe gebeten, und zwar über das Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union in Brüssel. Und internationale Staaten bieten dann dort ihre Hilfe an. Das wird in Brüssel dann gemakelt. Und der Libanon hat uns dann am Donnerstagnachmittag unsere Hilfe praktisch angenommen.
Und wie war das für Sie, dort anzukommen? Was sind die ersten Schritte? Was ist der erste Eindruck?
Also wir sind in den frühen Morgenstunden am Donnerstag angekommen, wurden gleich von unserem Liaison Officer, also eine Verbindungsperson der Libanesen, abgeholt. Die ersten Schritte sind erstmal, dass man die Ausstattung aus dem Flugzeug rausbekommt und ein Transport organisiert wird. Und unter anderem bei diesen Tätigkeiten unterstützt dann diese Verbindungsperson der Libanesen. Wir haben uns zunächst auf den Weg gemacht zu unserer Unterkunft und sind dann am Nachmittag, am Donnerstag, schon bereits in unsere Einsatzstelle weitergefahren. Die war ja direkt im Hafengebiet.
Wie wird denn so ein Einsatz koordiniert? Also Sie sagten, Sie hatten eine Verbindungsperson, denn da sind ja verschiedene Organisationen vor Ort. Und irgendjemand muss einem ja sagen, was es genau, wo genau zu tun gibt.
Ja, da gibt's ein Koordinierungsteam, das ist immer unter der Führung des jeweiligen Landes, also in diesem Fall des Libanon. Internationale Teams melden sich dort an und werden dann, da gibt's Teamleader-Meetings und andere Koordinationsbesprechungen, in sogenannte Sektoren eingeteilt. Das heißt, jedem internationalen Team wurde auch in Beirut im Hafengebiet ein Sektor zugeteilt, den wir dann untersucht haben.
Wie groß ist so ein Sektor?
Das können mehrere Gebäudekomplexe sein. In unserem Fall waren wir jetzt für 8 Sektoren eingeteilt nacheinander. Jeder bestand so ungefähr aus 2 größeren Gebäudekomplexen.
Und wie legt man dann los? Also gerade wenn es darum geht, Verschüttete zu bergen, möglichst lebendig, muss man ja sehr schnell sein wahrscheinlich.
Ja, schnell und dennoch vorsichtig. Mhm. Also unsere Routine ist, dass zunächst ein Baufachberater aus unserem Team sich das Gebäude anschaut und für uns entscheidet, ob es sicher genug ist, dass wir da reingehen können oder ob es so einsturzgefährdet ist, dass das nicht der Fall sein kann. Als nächstes kommt Kollege oder Kollegin zum Einsatz, der oder die überprüft, ob es da vielleicht noch Gasaustritte oder andere Gefahren für uns geben könnte, die uns auch davon abhalten, dass wir da ins Gebäude reingehen. Wenn das alles nicht der Fall ist, ist der nächste Schritt, dass ein Hundeführer mit seinem Hund in das Gebäude reingeht und der Hund dann, wenn er positiv anschlägt, durch einen zweiten Hund bestätigt wird, also dieser mögliche Überlebende, diese mögliche überlebende Person. Wenn das dann alles positiv verläuft, kommen die Kollegen mit der technischen Ortung dazu, die dann versuchen, einen kleinen Zugang zu der verschütteten Person zu erreichen, indem sie kleine Hohlräume nutzen oder kleine Hohlräume schaffen, um da mit einer Searchcam, mit einer Suchkamera reinzukommen oder mit akustischem Ortungsgerät irgendwelche Lebenszeichen aufzunehmen. Wenn das dann alles wiederum positiv ist, dann kommen erst die Kollegen der Rettung zum Einsatz, die dann mit schwerem Gerät die Trümmer beiseite schaffen und die Person dann im besten Fall lebend aus den Trümmern holen können.
Und wie ist es jetzt in Beirut gelaufen bei Ihrem Einsatz? Wie lange waren Sie am Ende dort und was konnten Sie tun?
Ich persönlich war eine ganze Woche dort, weil wir noch einen zweiten Teil dann des Einsatzes hatten. Die Suchaktivitäten, die wurden um das Wochenende herum eingestellt, weil es gibt so einen Zeitkorridor von 100 Stunden, manche sagen 72 Stunden, in denen ist es noch wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, dass noch Überlebende gerettet werden können. Das hängt von den Temperaturen ab, von der Luftfeuchtigkeit, von der Art der Trümmer und anderen Gegebenheiten. Jetzt war es in Beirut leider so, dass dieser Zeitkorridor sich am Wochenende geschlossen hat und dann die Suchaktivitäten im Hafengebiet eingestellt worden sind. Leider konnten wir niemand Überlebenden aus den Trümmern retten, aber ich denke, allein die Tatsache, dass internationale Teams, darunter das THW, im Einsatz waren, gibt den Angehörigen, die jemand verloren haben, einfach die Sicherheit, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um niemanden zu übersehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Und Sie konnten ja wahrscheinlich immerhin dann den Bewohnern der betreffenden, vielleicht gefährlichen Wohnungen sagen, okay, ihr könnt wieder rein oder nicht.
Genau, das war dann der zweite Teil unseres Auftrags. Nachdem also die Suchaktivitäten eingestellt waren, haben wir zusammen mit einheimischen Bauingenieuren insgesamt noch 150 Gebäude auf ihre Struktur untersucht. Das heißt, wir haben zusammen mit den Einheimischen festgestellt, ob das Gebäude noch bewohnbar ist, ob es renoviert werden kann oder ob es evakuiert oder geschlossen werden muss.
Waren eigentlich die Corona-Maßnahmen hinderlich oder spielt das sowas dann, tritt das in den Hintergrund bei so einer Aktion?
Also das war schon was ganz, ganz Wichtiges für uns. Wir haben also permanent Mundschutz getragen, uns häufig die Hände gereinigt, gewaschen und mit Desinfektionsmitteln gearbeitet. Das war natürlich bei den hohen Temperaturen auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber trotzdem ist das etwas, woran wir uns aus reinem Eigenschutz natürlich gerne dran gehalten haben. Auch als wir in die Gebäude rein sind, im zweiten Teil dann und mehr mit Einheimischen auch gesprochen haben, war das für uns natürlich ein ganz wichtiges Anliegen.
Wenn Sie sagen, mit Einheimischen gesprochen, also ich stelle mir vor, das ist ja alles eine sehr aufgeladene, emotionale, schwierige Stimmung. Was für Begegnungen hatten Sie, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind in Beirut?
Also mir ist zum Beispiel eine Begegnung im Gedächtnis geblieben mit einer jungen Frau, deren Wohnung wir untersucht haben, die dann in geliehenen Klamotten erschienen ist, jetzt momentan wieder bei ihrer Mutter eingezogen ist und der wir leider sagten mussten, es ist so gut wie nichts mehr zu retten. Die hat dann aber unbedingt noch ihren Kühlschrank und den Ofen aus der Küche noch raushaben wollen, aus dem fast ganz eingestürzten Wohngebäude. Und unser Baufachberater hat zu ihr gesagt, das könne sie tun, allerdings übers Fenster, nicht übers Treppenhaus. Und die Frau war natürlich ziemlich verzweifelt, weil sie praktisch alles verloren hatte, was ihre Wohnung betrifft.
Und man muss wahrscheinlich auch als Helfer und Schützer mit so einem plötzlichen und auch dramatischen Einsatz klarkommen. Gehen wir nochmal an den Anfang dieses Einsatzes. Wie ist es, Frau Pfleiderer, wenn man so ohne Vorbereitung aus seinem Alltag herausgerissen wird und plötzlich auf Katastrophenhelferin umschalten muss?
Ja, das ist tatsächlich das Umschalten nötig. Es ist allerdings auch so, dass wir solche Prozeduren natürlich auch üben und nicht erst dann, wenn es losgeht, uns überlegen, was als nächstes zu tun ist, sondern da wird schon eine Art Routine abgespielt dann.
Also das heißt, es gibt Techniken auch, wie man sich mental vorbereitet auf das, was einen erwartet.
Auch das oder auch ganz praktisch, was zu tun ist. Also was mache ich als erstes, wem muss ich Bescheid sagen? Wir haben unsere Ausstattungsgegenstände, also die persönlichen, die haben wir meistens auch vorgepackt, sodass das also praktisch ein Griff in den Schrank ist, wie in meinem Fall. Und dann muss ich noch an die Ausweispapiere und dann habe ich die Sachen aber auch schon zusammen.
Und Sie sprachen vorher schon von dem Arbeitgeber, den man natürlich anrufen muss oder sollte. Bei Ihnen als Mitarbeiterin vom THW versteht sich das von selber, dass das klar geht. Aber wie ist das bei den Ehrenamtlichen, die ja die meisten ausmachen beim Technischen Hilfswerk?
Gerade in diesen Schnelleinsatzeinheiten fürs Ausland kommen natürlich diese Einsätze sehr spontan, sage ich mal. Und da muss man schon mit seinem Arbeitgeber vorher besprochen haben, dass man zu dieser Einheit gehört und dass es jederzeit losgehen könnte. Es ist allerdings auch so, dass es ein THW-Gesetz gibt und da von der Freistellung der Einsatzkräfte die Rede ist. Es muss natürlich immer individuell mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein. Ich muss auch mal als Einsatzkraft Nein sagen, falls es irgendwie im Beruf nicht geht, falls ein großer Auftrag abzuarbeiten ist oder andere Kollegen, Kolleginnen im Urlaub sind. Das ist immer eine individuelle Abwägung, die man da zu treffen hat.
Und es nimmt einem dann auch niemand krumm, wenn man absagt?
Natürlich nicht. Das ist, so ist das Leben. Wir sind eine Freiwilligenorganisation und das gehört nicht dazu. Auf der anderen Seite sind deshalb gerade bei dieser Einheit Positionen auch mehrfach besetzt. Wenn eben jemand durch Krankheit oder dass er nicht abkömmlich ist im Beruf, eben nicht mitgehen kann.
Und dann, stell mir vor, trifft sich da vor Ort eine bunt zusammengewürfelte Truppe von freiwilligen Katastrophenschützern, die ja nicht automatisch als Team funktionieren. Wie kriegt man das hin?
Jein, also wir sind bei der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland schon ein Team, das sich mehr oder weniger kennt. Das heißt, wir sind ein Pool von rund 200 Personen und treffen uns nicht in der Stärke von 200, aber von so einer normalen Einsatzgröße mehrmals im Jahr. Also wir üben das ja in Zweitfunktion aus. Das heißt, wir sind in unserem Ortsverband tätig, aber zusätzlich noch in dieser speziellen Einheit. Man kennt sich da von Übungen, von Ausbildungen, von Treffen. Aber es stimmt schon, dass nicht immer jeder jeden kennt. Allerdings ist es so, dass dann, ich sag mal, in der ersten halben Stunde auch jede Hemmschwelle dann in dieser Hinsicht dann auch überwunden wird.
Und wenn man als Helfer oder Helferin dann, weiß ich nicht, Leichen unter Betontrümmern findet oder mit schwer verletzten Kindern oder obdachlosen Familien zu tun bekommt, Sie haben es geschildert, wie geht man damit um als Katastrophenhelfer? Das kann ja auch traumatisierend sein.
Ja, das kann es. Es gibt da verschiedene Mechanismen, die in unsere Prozedur eingearbeitet sind. Zunächst mal haben wir in dieser Einheit ein sogenanntes Buddy-System. Das heißt, jeder ist einer anderen Person zugeordnet, um die er sich kümmern muss. Das heißt also nicht nur die Frage, hast du heute genügend getrunken, sondern auch, wie geht's dir, was hast du erlebt? Und schon, das ist schon mal die erste Stufe, wo vielleicht irgendjemand sich bemerkbar machen kann, dass er was Belastendes erlebt hat. Das nächste ist dann, dass wir routinemäßig empfangen werden, wenn wir zurück in Deutschland sind, vom sogenannten Einsatznachsorgeteam. Das sind speziell ausgebildete Kollegen und Kolleginnen im THW, die für solche Situationen ausgebildet sind und ein Gespür dafür haben, ob es vielleicht jemanden im Team gibt, der oder die Gesprächsbedarf hat. Wenn so ein Gesprächsbedarf nicht ausreicht, dann können da auch psychosoziale Fachkräfte zum Wirken kommen oder andere Maßnahmen eingeleitet werden. Auch für sich selbst als Einsatzkraft ist es natürlich wichtig, dass man auch an die psychische Gesundheit denkt und sensibilisiert wird. Deshalb ist dieses Thema bei uns bereits in der Grundausbildung mit aufgenommen. Da wird man dann darauf sensibilisiert, was man selbst an sich bemerken kann, um so eine belastende Situation vielleicht besser einschätzen zu können.
Was für Erlebnisse hatten Sie, die Sie mal, wenn nicht überfordert, dann sehr zugesetzt haben?
Ja, mir geht's so, dass ich, wenn ich Menschen sehe, die mir sehr ähnlich sind, in meinem Alter sind oder in meiner Welt irgendwo leben könnten, dass ich dann denke, das hätte auch direkt mich betreffen können. Da habe ich natürlich sehr viel Empathie für solche Situationen.
Haben Sie denn überhaupt viel mit den Menschen, mit den Anwohnern oder so im Katastrophengebiet zu tun? Sie haben vorher von der einen Frau erzählt, deren Wohnung kaputt war. Oder ist man mehr sozusagen für die Trümmer zuständig und es sind eher die einheimischen Helfer, die dann mit der Bevölkerung in Kontakt stehen?
Nein, nein. Also wir waren, als wir im Stadtgebiet unterwegs waren, beim zweiten Teil unseres Einsatzes, da sind wir auf sehr viel Einheimische gestoßen. Wir waren ja auch mit den einheimischen Bauingenieuren unterwegs. Da haben sich auch Menschen angeschlossen, die dann vielleicht uns über das Gebäude was erzählen konnten. Die Straßen waren voll. Also die Bevölkerung von Bayreuth war auf den Straßen. Die haben mitgeholfen. Ich habe sehr viele junge Menschen gesehen, vermutlich Studenten und Studentinnen, die mit Besen und Schaufel unterwegs waren und sich nützlich gemacht haben. Und das waren jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern es war wirklich ein auffälliges Bild, dass jeder, der irgendwie eine freie Hand hatte oder Zeit hatte, sich eingebracht hat. Das war sehr, sehr beeindruckend.
Und für Sie, wie klappt dann so der Umgang mit der fremden Kultur, auch die Sprache? Wie erleben Sie das?
Wir hatten, also in Bayreuth hatten wir jetzt keine sprachlichen Probleme. Da sind sehr viele Menschen unterwegs, die Englisch und Französisch sprechen. Ansonsten, also wenn es um andere Einsätze geht, wo dieses nicht gegeben ist, haben wir auch manchmal Dolmetscher dabei.
In Japan waren Sie, glaube ich, auf den Philippinen. Da kommt man genau. da braucht man da dann den Dolmetscher.
Speziell in Japan kann ich mich erinnern, da wären wir ohne Dolmetscher ziemlich aufgeschmissen gewesen.
Wie ist es dann, wenn man wieder abreist und zwar schon was geleistet hat? Sie sagen auch, selbst wenn man keine Verschütteten gefunden hat, man war da, man hat Präsenz gezeigt, man konnte bei diesen Einschätzungen der Wohnungen helfen. Aber man geht ja doch immer und die Situation ist natürlich immer noch katastrophal. Es ist nicht aufgeräumt, wenn man abreist.
Ja, das ist richtig. Mich hat das schwer bewegt, wie die Bevölkerung, erstens mal wie dankbar die waren, dass hier internationale Hilfe gekommen ist, dass sie nicht allein gelassen wurden und wie die sich selbst aufgemacht haben und in den Straßen unterstützt haben und Trümmer beiseite gebracht haben. Das hat mich sehr beeindruckt und ich dachte mir, ich wünsche diesen Leuten wirklich alles Gute, dass sie möglichst schnell aus dieser Krise rauskommen, die ja nicht nur eine Krise ist. Es ist ja eine große Wirtschaftskrise im Libanon, dann kam Corona dazu, mit der politischen Führung ist man nicht einverstanden und dann jetzt noch die Explosion im Hafengebiet. Also das ist wirklich sehr, sehr bewegend und ich wünsche den Einwohnern wirklich alles Gute.
Unser Gast ist Georgia Pfleiderer, die als Katastrophenhelferin mit dem Technischen Hilfswerk in Bayreuth war, also mit der Zivilschutz- und Katastrophenschutzorganisation des Bunds, die zum Geschäftsbereich des Innenministeriums gehört und ihren Sitz in Bonn hat. Sie hatten, Frau Pfleiderer, BWL studiert und dann im Bereich Veranstaltungen und Eventmarketing gearbeitet. Das führt einen jetzt nicht unbedingt zum Katastrophenschutz. Wie kam das, dass Sie 2004, glaube ich, zunächst Pressesachbearbeiterin beim THW wurden?
Ich habe mich ganz klassisch beworben auf eine Stellenanzeige im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und zwar für eine Sachbearbeitung Veranstaltungen. Aus diesem Metier kam ich ja und habe dort in der THW-Leitung dann angefangen. Um offen zu sein, es hat mir so leidlich gefallen und bis ich dann ein Schlüsselerlebnis hatte. Und zwar passierte dann über den Jahreswechsel 2004-2005 der Tsunami in Südostasien. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, wozu das THW in der Lage ist und was alles bewegt werden kann. Wir haben da insgesamt dann ungefähr 170 Einsatzkräfte nach Südostasien geschickt. Und ich habe zum ersten Mal auch gemerkt, wie in der THW-Leitung im sogenannten Leitungs- und Koordinierungsstab dieser Einsatz organisiert und koordiniert wurde. Und ich war schwerstens beeindruckt und habe in diesem Moment beschlossen, dass ich auch ehrenamtlich dem THW angehören will und habe mich dann an einen Ortsverband in der Nähe von Bonn, nämlich Ortsverband Sinzig, habe ich mich dann angemeldet und die Grundausbildung gemacht.
Haben Sie da schon konkret gedacht, ich mache das, weil ich da auch mal ins Ausland gehen will und zu so einem Einsatz?
Zunächst nicht. Man muss ja eine Art Karriere durchlaufen haben, bevor man als Auslandshelfer oder Helferin in Einsatz gehen kann. Ich wollte erstmal das Gefühl des THW erleben. Das Gefühl heißt, dieser Teamgedanke und auch diese Kameradschaft. Ich kann leider kein besseres Wort für das Wort Kameradschaft finden, weil es eigentlich genau das ist, was es für mich ausdrückt. Im Ortsverband, im THW sind Menschen, mit denen ich vielleicht sonst nichts zu tun hätte. Aber wenn wir gemeinsam Ausbildung machen, uns treffen oder auch in Einsatz gehen, da ist ein gemeinsamer Wille da und eine gemeinsame Vorgehensweise und das schweißt unheimlich zusammen.
Sie haben dann später auch ein Studium gemacht, Katastrophenmanagement, berufsbegleitend. Aber zuerst in Sinzig, in dem Ortsverband, das ist ja nicht nur die Kameradschaft oder die Solidarität, was man da erlebt, man lernt ja auch Dinge.
Definitiv, ja.
Ja. Mhm. Geht man dann anders durch die Welt, wenn man sich, wenn man mit einer Kettensäge hantieren gelernt hat?
Ganz genau, so ist es. Also in meinem Fall, ich war schon Ende 30, als ich diesen Entschluss fasste, ich möchte auch ehrenamtlich im THW sein. Und ich habe tatsächlich in der Grundausbildung zum ersten Mal in meinem Leben einen Trennschleifer oder eine Kettensäge in der Hand gehabt. Und nach Anleitung und Ausbildung, ich habe das hinbekommen. Und das macht mich wahnsinnig stolz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es mir nicht nur im Einsatz, sondern auch im Privatleben einfach Handlungssicherheit. Ich kenne mich jetzt mit technischen Dingen besser aus als früher. Ich würde, wenn ich zufällig zu einem Verkehrsunfall komme, sicherlich besser reagieren, als ich das vor meiner Zeit im THW gemacht hätte. Und es gibt mir Selbstvertrauen. Also ich tue das auch für mich.
Jetzt sind Sie nach 12 Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit und als Media Officer bei Einsätzen zuständig auch für die Grundsätze der Ausbildung der ehrenamtlichen Helfer beim THW. Das ist ja die überwiegende Masse der Mitarbeiter, 80.000 Männer und Frauen. Was müssen Ehrenamtliche können?
Ehrenamtliche müssen im THW keine technische Ausbildung mitbringen. Es ist schön, wenn sie sie haben, vielleicht aus dem beruflichen Umfeld. Aber das bekommt man alles beim THW in der Grundausbildung beigebracht. Was man mitbringen muss, ist eine Fähigkeit zur Teamarbeit, ein Interesse zu haben und einfach den Willen, anderen Menschen helfen zu wollen in Notlagen, sei es nach Unglücken oder Naturkatastrophen. Die Ausbildung und der Umgang mit dem technischen Gerät, das wird einem beim THW beigebracht.
Und wahrscheinlich ja nicht nur dieses individuelle Agieren, denn es müssen ja dann immer eine große Gruppe von diesen 80.000 Leuten im Katastrophenfall reibungslos irgendwie miteinander klarkommen.
Ja, genau. Und das ist auch etwas, was wir unter Ausbildungsgrundsätze verstehen. Die Ausbildung im THW findet zwar zum Teil lokal in den Ortsverbänden statt, muss aber bundesweit einheitlich sein. Das heißt, wenn sich gewisse Einheiten treffen, angefordert werden, muss der Anforderer genau wissen, was er erwarten kann und wie die Menschen ausgebildet sind und dass die sich auch auf einem Niveau verstehen und nicht irgendwie jetzt während des Einsatzes noch in Diskussion verfallen, wie gewisse Geräte zu behandeln sind oder zu bedienen sind.
Und man hört dem, was Sie erzählen, schon an, dass Sie diese Arbeit auch als bereichernd erleben und auch die Einsätze und das, was man lernt. Was kriegen Sie da sonst für Feedback, ja sicher auch von den Freiwilligen? Warum ist es denen wichtig, da dabei zu sein und wie erleben die das?
Also ich denke, unsere Einsatzkräfte sind motiviert dadurch, dass sie Feedback bekommen, dass ihnen gedankt wird, dass es anerkannt wird, was sie leisten für die Bevölkerung hier in Deutschland und überhaupt. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland ist ganz stark auf dem ehrenamtlichen Engagement aufgebaut. Und was die Ausbildung da für eine Rolle drin spielt, ist meiner Ansicht nach, wir müssen die Einsatzkräfte befähigen, dass sie in der Lage sind, handlungssicher im Einsatz zu agieren. Und wenn jemand sicher ist in dem Tun, dann kann er auch über sich selbst befriedigt sein, dass er das gut geleistet hat. Und wenn dann noch die Anerkennung von außen kommt, ich glaube, das sollte unser gemeinsames Ziel sein.
Haben Sie das Gefühl, diese 80.000 wären zu wenig gewürdigt von der Gesellschaft insgesamt?
Ich denke nicht, aber man kann immer wieder daran erinnern, wie wir das ja auch in unserer Sendung tun, dass es eben Menschen gibt, die sich ehrenamtlich, freiwillig in ihrer Freizeit, abends, am Wochenende ausbilden lassen und in Einsätze gehen für das Wohl der Bevölkerung, die vielleicht durch Unglücke oder Naturkatastrophen auf Hilfe angewiesen ist.
Ist denn die Regel, dass wer sich dem Katastrophenschutz verschreibt, auch dabei bleibt oder haben Sie viel Fluktuation?
Tatsächlich ist Fluktuation nicht ein großes Problem. Es ist interessant, dass sehr viele Familien sich im THW auch wiederfinden. Ich finde es sehr interessant, oft merkt man, dass ein Vater schon im THW sich engagiert hat und der Sohn nachkommt oder die Tochter und die Mutter. Also es ist sehr interessant, es ist so in Richtung Verein geht es dann auch manchmal. Also es ist sehr auffällig, dass wenn jemand mal dabei ist, dass er dann auch gerne dabei bleibt. Trotzdem ist es natürlich immer wichtig, dass wir auch Nachwuchs gewinnen.
Wenn Sie dann mit dem Nachwuchs arbeiten, was sind so die Herausforderungen, die Probleme, über die Sie durch müssen?
Also beim THW kann man ja schon mit 6 Jahren in der Jugendgruppe anfangen. Unser Ziel ist, dass die jungen Menschen, wenn sie dann 18 sind, auch in das, in Anführungszeichen, normale THW übertreten. Oft ist es dann natürlich so, dass die Situation eintritt, dass junge Menschen woanders hingehen zum Studieren oder für eine Berufsausbildung. Dann wechseln sie ihren Wohnort und verlieren vielleicht den Kontakt zum THW. Das ist etwas, wo wir natürlich dagegen anarbeiten wollen. Und auch am neuen Wohnort gibt es ja auch ein anderes THW und unser Ziel ist dann, diese Menschen nicht zu verlieren. Andere Situationen sind, wenn sich Lebensumstände ändern, das heißt, wenn jemand vielleicht Nachwuchs bekommt oder ein Haus baut, dann gibt es da auch Zeiten, wo diese Menschen sich nicht mehr freiwillig in der Freizeit engagieren können. Das ist auch etwas, wo wir dann versuchen, diese Menschen, wenn diese Pause vorbei ist, wieder zurück zum THW zu gewinnen.
Hatte das große Konsequenzen, dass der Wehrdienst oder die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst abgeschafft wurde vor ein paar Jahren?
Das hatte schon Konsequenzen, allerdings waren die nicht so groß, wie wir befürchtet hatten, weil wir festgestellt haben, dass junge Männer, die auf diese Art ihren Wehrersatzdienst geleistet hatten, doch zu ungefähr einem Drittel sowieso beim THW geblieben sind, weil es ihnen dann einfach Spaß gemacht hat. Und die sind dann, nachdem die Verpflichtungszeit zu Ende war, geblieben. Die Delle, die da eingetreten ist, war nicht so groß, wie wir befürchtet haben.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist Georgia Pfleiderer aus Bonn, dort seit vielen Jahren beim Technischen Hilfswerk tätig, als Referentin, aber auch Katastrophenschützerin. Sie haben gerade die Formulierung junge Männer verwendet, Frau Pfleiderer. Das war, weil es um den Zivildienst und um die Wehrpflicht ging, aber schon auch, weil Sie als Frau beim THW schon auch zu einer Minderheit gehören von 14%. Das passt ja zum Klischee, wenn schon Technik im Namen steht, dann muss es ja eine Männersache sein. Ist es aber vermutlich nicht, oder?
Das ist es definitiv nicht. Es stimmt, dass wir diesen viel zu kleinen Frauenanteil von rund 14% haben. Die Gesellschaft besteht ungefähr aus 50% Frauen und Männern. Und es ist natürlich auch ein Anliegen, was wir haben. Wir haben untersucht, woran es liegen könnte, dass Frauen weniger den Weg zum THW finden als Männer und haben auch versucht, eventuelle Stolpersteine da aus dem Weg zu bringen. Das heißt, formell ist eigentlich alles geregelt und organisatorisch. Aber ich appelliere auch an junge Frauen und Mädchen, sich einfach zu trauen. Also bei mir war es ja ähnlich. Ich hatte vorher mit Technik wenig zu tun, aber ich habe mich getraut und es hat funktioniert. Und ich kann nur appellieren, dass man da als Frau oder junge Frau und Mädchen sich überwindet und alle Klischees über den Haufen wirft. Sie sind herzlich willkommen.
Stichwort Kettensäge. Hatten Sie bei Einsätzen auch schon das Problem, dass Sie als Frau nicht ernst genommen werden, gerade im Ausland, vielleicht in besonders patriarchalischen Ländern?
Ich würde nicht sagen, nicht ernst genommen, aber schon etwas anders behandelt. Das betrifft einige Auslandseinsätze, die ich hatte. Allerdings, es gab auch Situationen, wo ich vielleicht die besseren Chancen hatte als Männer. Ich bin der Meinung, dass gemischte Teams einfach am erfolgreichsten sind. Und manchmal ist diese Fähigkeit vonnöten, manchmal die andere. Manchmal bringt es eine Frau mit, manchmal bringt es einen Mann mit. Also das ist mein Credo. Gemischte Teams sind am erfolgreichsten.
Aktuell machen Sie eine Elternzeitvertretung als Referatsleiterin Ehrenamt und Ausbildung in einem Landesverband in Heiligenhaus, das ist da zwischen Düsseldorf und Essen. Wie sieht da Ihr Arbeitsalltag aus?
Ja, ich mache diese Elternzeitvertretung sehr gerne, weil ich bisher mein Arbeitsleben im THW nur in der THW-Leitung verbracht habe in Bonn. Und das THW besteht ja auf der hauptamtlichen Seite neben der Leitung auch aus 8 Landesverbänden und 66 Regionalstellen. Und ich habe jetzt mal die Perspektive gewechselt. Ja, jetzt ist über mir die THW-Leitung und ich muss die Dinge, die von dort verkündet werden, umsetzen in meinem Landesverband. Das tue ich mit Kolleginnen und Kollegen für den Bereich Ehrenamt und Ausbildung. Und es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich.
Aber es ist ja schon eine große Spannbreite zwischen so dem Büro- und Schreibtischteil Ihres Berufs und dann diesen Katastropheneinsätzen. Wie ist das, wenn dann so ein Bescheid kommt, wie vor ein paar Wochen nach Beirut, wo man ja mit etwas konfrontiert werden wird, was schlimm ist? Denkt man dann, oh je, oder denkt man, oh ja, was los?
Ja, also zunächst einmal spielt da das Adrenalin, das dann in uns ausströmt, eine ganz, ganz große Rolle. Da wird zuerst mal gedacht, ja, jetzt geht's los. Jetzt haben wir das, was wir trainiert haben und worin wir ausgebildet wurden, das wird jetzt abgespult. Wie man danach wieder in den Alltag zurückkehrt, das ist individuell bei jedem anders. weil Sie meine hauptamtliche Tätigkeit ansprechen. Ich habe es natürlich einfach. Ich kann meinen Kollegen und Kolleginnen in der Arbeit erzählen, wie es war, und zwar mit sämtlichen Abkürzungen und Fachbegriffen, und ich werde verstanden. Das haben vielleicht andere in ihrem Berufsumfeld nicht so leicht wie ich.
Und wie findet das Ihre Familie, wie finden das Ihre Freunde, wenn Sie aufbrechen für 10 Tage in irgendein Katastrophengebiet?
Ich denke, die sind stolz auf mich, dass ich das auf mich nehme. Und speziell meine Schwestern unterstützen mich da auch sehr drin. Haben allerdings auch die Gewissheit, dass das THW auch für mich sorgt. Also, dass der Eigenschutz einer Einsatzkraft immer an erster Stelle steht. Das war insbesondere während des Einsatzes in Japan ein ganz, ganz wichtiges Element. Also meine Familie vertraut mir und vertraut auch der Organisation, sodass ich da keine Ängste oder sowas dann beruhigen müsste in meinem Familienumkreis.
Der Einsatz in Beirut war Ihr erster seit 2015, glaube ich. Da waren Sie in Nepal, davor in Serbien, auf den Philippinen. Japan haben Sie schon erwähnt, das war im Zusammenhang mit dem Tsunami. Erzählen Sie noch mehr, welche Erlebnisse fallen Ihnen als erstes ein, wenn man Sie fragt, was das für eine Arbeit ist? Was war besonders eindrücklich?
Also besonders eindrücklich ist jetzt in meinem Kopf natürlich noch Beirut. Also dieses Ausmaß von Zerstörung da im Hafengebiet hatte ich vorher bei den anderen Einsätzen nicht erlebt. Das war schon wirklich ein Ausmaß, was ich auch nicht in Übungen oder auf dem Papier oder in irgendwelchen Szenarien mal gesehen hatte. Das war schon sehr eindrücklich. Was mich noch sehr bewegt, ist immer die Dankbarkeit der Menschen, die zum Beispiel auch nach Einsätzen, in denen wir Trinkwasser aufbereiten, da hat man sehr engen Kontakt mit der Bevölkerung, die sich dann unter anderem das Wasser abholen kommt oder wir liefern es aus. Und da bin ich immer, immer überwältigt, wie dankbar die Menschen sind und wie viele Menschen unter einfachsten Bedingungen ihr tägliches Leben stemmen müssen. Und dann, wenn ich dann zurückkehre nach Deutschland und mit Trinkwasser meine Balkonpflanzen gieße, dann denke ich mir immer, wie gut es mir geht.
Was würden Sie sagen, wie hat Sie sonst diese Arbeit beim Katastrophenschutz verändert? Macht das ein anderes Lebensgefühl?
Also durch die technische Ausbildung, sagte ich ja vorhin schon, hat sich mein Selbstbewusstsein insofern verändert, dass ich mir selber mehr zutraue, weil ich es gelernt habe, weil ich die Hemmschwelle abgebaut habe, dass ich auch einen Stromerzeuger zum Beispiel zum Laufen bekomme. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, weil ich ja sehr viele Eindrücke auch mitbekommen habe von Menschen, bei denen es nicht so rund läuft, wie gut es mir eigentlich geht und wenn mir hier was passieren würde, dass ich auch die Gewissheit hätte, es gibt ja auch Hilfe vor Ort und dass meine allgemeinen Lebensumstände in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr gut sind.
Danke, dass Sie in der Sendung waren und für Ihr Engagement auch. Das war SWR 2 Tandem mit Georgia Pfleiderer. Moderation Bernd Lechler, Redaktion Martina Kögel. Schönen Abend.